Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute sprechen wir mit dem Thomas Herbert, er ist Chef der Globus-Gruppe. Wir reden über ihn, aber vor allem über die Situation des Detailhandels in dem seltsamen Jahr 2015. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen.
Mein heutiger Gast ist der Thomas Herbert. Er war schon mal da bei mir in dieser Sendung. Dort hat er gerade seine Mehrheitsbeteiligung an Schild verkauft und gesagt, jetzt bin ich ein Teil der Migros bzw. Globus Gruppe, was ja eigentlich das Gleiche ist. Und ist aber fast gleich. Und ist dort beteiligt jetzt an Globus. Und seit dem Sommer ist er Chef jetzt von dieser ganzen Globus Gruppe in der Schweiz. Trotzdem, also herzlich willkommen, Thomas. Die Frage, wer bist du?
Ich bin Thomas Herbert, 46, Vater von zwei Kindern in einem angenehmen Alter, was der Vater noch gut mögen.
Wie alt sind
sie? 6 und 8.
Ja, da musst du noch ein bisschen Mühe geben. Nein, die mögen dich dann immer noch gut. Ich habe eine Tochter von 18 und komischerweise finden sie mich immer noch lesen. Ich weiss nicht, liegt es an ihr oder an mir? Wahrscheinlich an beiden.
Wahrscheinlich. Ich hoffe, dass das bei uns auch so bleibt. Im Moment ist es jedenfalls noch gut. Und sonst, eben seit dem Sommer Chef der Globus-Gruppe, dort so engagiert, dass die Hobbys ein bisschen zu kurz kommen.
Was sind
die
Hobbys?
Hobbys sind Skifahren, Schwimmen, Bergsteigen.
Also Skifahren, du hast nicht können viel Skifahren bis jetzt das Jahr.
Dafür bin ich viel geschwommen, das Jahr.
Gut.
Aber nicht nur im Sport.
Genau. Also, jetzt bist du, also einfach um das einfach noch mal ein bisschen zu hören, du bist mal Unternehmer gewesen, jetzt bist du Angestellter. Was ist positiv, was ist negativ?
Ja, ich würde jetzt das nicht so extrem sehen. Ich fühle mich immer noch als Unternehmer, wie du
sagst. Ja, aber trotz allem, du hast jetzt einen gegen oben. Das ist der Unterschied. Ich habe das auch erlebt, nach so vielen Jahren, wo ich ja Unternehmer gewesen bin, wo ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich nicht nur gegen oben müssen kommunizieren, sondern auch gegen oben.
Ja.
Und das ist noch eine zusätzliche Sache, wo man sich damit muss auseinandersetzen.
Das ist richtig, das ist eine zusätzliche Herausforderung. Aber da wir ja Teil von der Migros sind, habe ich nicht einen gegen oben, sondern ganz viele gegen oben.
Migros ist das besser oder schlecht?
Wie ein Parlament organisiert. Das ist sicher gut, weil die Migros sehr gross ist und sehr grosse Marktmacht hat und dass die auf verschiedenen Schultern verteilt ist, finde ich persönlich sehr gut.
Gut, aber dort hat es dir der Bierninghaus, da ist ja dein Direktor vorgesetzt, man kennt ihn als einen strammen, cleveren Typ. Der will Zahlen sehen in erster Linie und die musst du liefern.
Das ist richtig, die will nicht nur er sehen, die will ich natürlich auch sehen.
Ist ja klar.
Die Zusammenarbeit funktioniert von dort her sehr gut. Es ist so, es ist etwas anderes, das sagst du richtig. Man muss, früher war es so, dass wenn man eine Idee hatte, hat man die geprüft, hat sie vielleicht mit dem Partner zusammen, mit dem Geschäftspartner zusammen diskutiert und dann haben wir es können umsetzen. Das ist heute natürlich ein bisschen anders. Das heisst, man muss das dann irgendwie je nach Volumen oder Größe in ein Gremium einbringen. Das hat den Nachteil, dass es ein bisschen langsamer geht. Das hat aber den Vorteil, dass natürlich die Idee, vor allem wenn sie dann natürlich Finanzen nach sich zieht, sehr gut durchdacht und geprüft ist. Und von dort her kann ich jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Man hat natürlich auch mehr Flexibilität.
Das aber andererseits, sind doch vielleicht auch Sachen, die du glaubst, die sind richtig, die werden dann vielleicht blockiert oder verzögert, oder? Ist das schon passiert?
Also blockiert ist mir jetzt noch nichts geworden und verzögert in dem Sinn höchstens, dass der Prozess so ist, dass es einfach nicht gerade von heute auf morgen kann entschieden werden. Aber ich muss sagen, grundsätzlich sind wir uns da einig und die Zeiten sind auch zu ernst, dass man da zu viel Zeit verlieren können.
Eben, das meine ich ja. Man müsste eigentlich flexibler werden, nicht unflexibler. Also eigentlich müsstest du können sagen, schau jetzt mal so und so, da läuft etwas schief, relativ schnell. Man weiss, gerade bei Globus ist einiges schiefgelaufen, zum Beispiel im Online-Bereich hat Globus unglaublich viele Probleme gehabt und haben jetzt einen unglaublichen Rückstand aufzuholen.
Das ist so, ja. Aber das ist eben, nur mal dort ist es nicht so, im Daily Business ist das kein Unterschied zu vorher. Und gerade im Online-Bereich sind wir sehr stark dran. Wir haben den Online-Bereich massiv ausbauen, sind aber noch lange nicht im Ziel. Also, das ist sicher eine von den ganz, ganz wichtigen Punkte, die wir in den nächsten Monaten und Jahren werden massiv
verhindern. Kommst du da draus im Online-Bereich?
Ja, ich komme da raus. Ich bin 1985 sogar mal Chef vom Computeranwenderclub Zürich, einem von der ersten.
Nein.
Ich komme ein bisschen aus dem
Bereich,
ganz ursprünglich. Das war mein Hobby. Ja.
Also, wo du Chef geworden bist im August, der bisherige Chef, der hat immer mal irgendwie verabschiedet worden. Sag doch dein neuer Chef, für die nächste Phase braucht es einen durchsetzungsstarken Unternehmer, der sich nicht scheut, schwierige Situationen anzupacken. Das ist ein Kompliment an dich und natürlich Absage an deinen Vorgänger, der das offenbar nicht mitgebracht hat.
Das würde ich nicht so sagen.
Ja komm, also das ist eindeutig. Für die nächste Phase braucht es einen durchsetzungsstarken Unternehmer, der sich nicht scheut. Das heisst, also, du bist gewählt worden, der andere hat es nicht gebraucht. Also, ich habe das ziemlich heftig gefunden.
Ja, das verstehe ich, dass du das so findest. Der Teil mit dem, auf mich, den nehme ich an. Der andere Teil, der Jean-François Zimmermann, war 10 Jahre dabei gewesen und hat sich selber entschieden, etwas anderes zu machen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Und von dort her, ist es sicher so, für diese Phase braucht es einen durchsetzungsstarken Unternehmer. Und aus der Schild-Turnaround-Zeit raus habe ich dort das eine oder andere gelernt, was da sicher hilfreich ist.
Das heisst also, wir sind in einer ganz speziellen, vielleicht sogar extremen Situation. Wir wollen die ein bisschen analysieren. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich bestätigen. Es ist sicher im ganzen Schweizer Retail, in der Retail-Landschaft eine einmalige Situation, die wir im Moment erleben und drin sind. Und das wird auch noch ein bisschen anhalten.
Es hat mir ein anderer Unternehmer diese Woche gesagt, ich bin seit 45 Jahren in diesem Business, so etwas, was jetzt passiert, habe ich noch nie erlebt.
Das kann ich bestätigen. Ich bin erst seit 30 Jahren dabei, aber auch schon ein paar Jahre. Und so extrem, wie es jetzt ist, habe ich es auch noch nie erlebt.
Ja. Gut, und das heisst, man muss mal schauen, was sind die Gründe, was kann man machen, wo kann man nichts machen. Reden wir doch über das. Was ist der zweite Titel, den du mitgebracht hast?
Der passt gut. Fix You von Coldplay.
Ja, fix it. Nicht Fix You, Fix it. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose. Lights. ist der Thomas Herbert. Er hat unter anderem eben auch die Musik mitgebracht. Und ich möchte dich jetzt noch etwas fragen. Ich weiss nicht, gibt es eine Antwort? Du hast ja die Firma eben vor 2 Jahren, glaube ich, verkauft, oder?
Ja.
Hättest du heute weniger dafür bekommen, oder?
Ja.
Hä?
Ja.
Ist also gut gewesen. Alles ist abgegangen, oder?
Ja gut, ich habe mich ja wieder beteiligt am Globus und das ist gut. Natürlich jetzt auch weniger wert.
Gut, aber hast du noch ein bisschen, was soll ich sagen, ein paar Batzel in Cash genommen?
Jetzt etwas, ja.
Genau, irgendetwas ist dann, you have to take a few chips off the table, wie das auf Neuzürichdeutsch heisst. Also gut. Jetzt muss man mal schauen, was da überhaupt abläuft. Wir haben verschiedene Krisenherde. Erste Krisenherde, 15. Januar 2015. Wo das passiert ist mit der Aufhebung von der Frankenbindung an Euro, hast du sofort gemerkt, oh mein Gott, oder? Oder hast du das noch nicht so gecheckt?
Doch, doch. Also, ich glaube, das hat jeder gecheckt, der im Retail schon länger dabei ist. Das war verheerend. Wir haben natürlich sofort gewusst, was passiert. Der Einkaufstourismus hat massiv zugenommen. Man redet von 12 Milliarden.
12 Milliarden von wie viel? Also, wenn wir jetzt das in Prozent anschauen.
Gut, das ist schwierig zu sagen. Ja. Ich bin mehr auf dem Textilmarkt daheim. Wenn wir jetzt den Textilmarkt anschauen, der Schweizer Textilmarkt ist 10 Milliarden. Und man geht davon aus, dass etwa 1,5 bis 2 Milliarden unterdessen im Ausland sind.
Okay,
also, von diesen 12 Milliarden sind etwa 2 Milliarden Textil.
Also mehr als 10% gehen mal dort weg, oder?
Das ist richtig.
Und was hat das für Einfluss gehabt auf eure Preise?
Ja, das hat natürlich den Einfluss, dass die Preise gesunken sind. Entsprechend sinkt der Umsatz. Weil das Problem ist immer das gleiche. Es sind auch die Einkaufspreise gesunken.
Ja, das
ist
klar.
Also die Marge absolut ist geblieben, aber der Deckungsbeitrag absolut ist natürlich kleiner.
Sag mal, wie ist die Marge eigentlich? Es gibt Leute, die sagen von 100 bis 400%, oder?
Das wäre schön. In dieser Branche würde ich gerne schaffen. Nein,
das ist
alles,
so.
Alles in allem, über das gesamte Warenhaus, über den Warenmix, ist es 50%.
Aber jetzt bei den Textilien ist es mehr?
Nein, das ist nicht mehr. Es ist unwesentlich mehr bei der Ausgangsmarge. Textilien haben bei der Eingangsmarge eine höhere Kalkulation.
Was heisst das?
Das heisst, wenn sie reinkommen, ist es schon mehr der ursprüngliche Preis, aber es wird ja dann immer ein Teil abgeschrieben. Es gibt Rabatt. Und wenn man den gesamten Warenkorb im Textilien anschaut oder auch eine Marke nimmt, dann ist die Marge selten viel höher als 50%.
Mit dem Jahr, wo du gekommen bist, hat es geheißen, wir sind ein bisschen besser als die anderen. Ich weiss, das ist damals ein kleiner Trost, oder? In so einem Umfeld. Oder tut einem das noch gut? Oder hat man dann das Gefühl, man hat es richtig gemacht?
Ja, das ist genau so. Es ist, alles, was du sagst, ist richtig. Es ist ganz ein kleiner Trost. Weil man kann sich nichts kaufen von dem. Es zeigt einem auf, einfach, dass der Grossteil der Probleme exogene und nicht interne Faktoren sind. Und
gut. Oder wenn, ich habe das irgendwo nicht nachgelesen, Preise im Detailhandel, jetzt gerade auch oder im Non-Food-Bereich generell und vor allem mit der Bekleidung, sind im Durchschnitt 50% höher als zum Beispiel in Deutschland. Ist das immer noch so?
Nein, das ist nicht so. Also das ist definitiv nicht so. Das ist irgendwo zwischen 20% und 30% im Schnitt 50%.
Bei Kosmetik ist es bis zu 80%.
Ja, dort ist es, Kosmetik ist ein Problem. Bei der Kosmetik ist es in der Tat so. Dort sind wir auch dran. Das sind vor allem die Marken und die Importeure, die einfach die Preise hochhalten, wo man den Druck als Branche noch massiv erhöhen. Aber bei den Textilien ist es nicht so.
Ist nicht so. Aber gut, jetzt, wie wirkt sich das aus, wenn jetzt da mal, nur schon von dem her, sagen wir eben 10-15% weggehen, da sind noch andere Sachen dazu gekommen. Das Wetter ist ja bei euch mindestens so wichtig wie für Skiliftbesitzer, oder? Wie hat das Wetter jetzt das Jahr ausgesehen aus der Sicht von einem Textilverkäufer?
Es ist gut gewesen bis und mit August, September, so würde ich sogar sagen. Und dann hat der
warme, heiße Sommer,
der heiße Sommer ist kein Problem gewesen. Das war eigentlich gut gewesen. Nein, das tut nicht weh in dem Moment. Es ist dann im September sogar einmal kühl geworden. Hat eigentlich gut angefangen. Und dann so ab Mitte Oktober ist es kippen. Das ist dann der Martini-Sommer, wie man ihn nennt.
Ja.
Das heisst, es ist sehr warm geworden. Und die wichtige Zeit, vor allem für den Textilretail, aber auch für die Frequenzen, ist natürlich dann so ab Mitte Oktober, den ganzen November. Und da hat es ja, ich glaube, es hat nie geregnet im ganzen November. Gefühlt hat es für mich
nicht den Eindruck gehabt,
dass man schon gar nicht. Genau. Und von dort her haben wir natürlich Probleme mit Jacken, Kaschmir,
Pullover, etc. Was heisst das in Prozent? Wie viel weniger als erwartet?
Etwa 10%.
Nochmal 10%?
Ja, nochmal etwa 10%.
Wo's weiter? Aber mich wundert es, wenn du das sagst, bis September ist gut gewesen, weil im September hast du schon 60 Stellen abgebaut bei eurem Lager in Spreitenbach von 460 Stellen. Also das heisst, bevor es eigentlich runtergegangen ist, hast du schon runtergegangen, oder ist das einfach gewesen, weil du noch nicht gecheckt hast, was noch auf euch zukommt?
Nein, ich habe schon gecheckt, was auf uns zukommt. Es war auch nicht gut vom Umsatz her. Du hast mich nach dem Wetter gefragt. Das Wetter war gut bis dort.
Ja.
Der 15. Januar war eben wie gesagt. Und die gesamte Branche hat natürlich von dem 15. Januar her die Preiserosion gehabt. Und wir haben auf die versucht, andere haben bereits im März angefangen abzubauen. Wir haben versucht, das so lange wie möglich zu schauen, wie sich es entwickelt. Wir haben dann nach dem ersten Semester müssen sagen, es wird schwierig, wir müssen auf das reagieren und haben dann in der Tat in der Zentrale müssen die Korrekturen einleiten.
Und kommen nächste, wie sagst du denn, Korrekturen?
Ja.
Kommen nächste?
Von dem ist im Moment nicht ausgegangen, nein.
Nicht ausgegangen? Warum?
Ja, ganz ausschliessen kann man nie etwas. Aber im Moment ist es so, dass wir in der Zentrale eigentlich so aufgestellt sind, wie wir müssen. Also wir haben für das Warenhaus, wie wir es betreiben, brauchen wir eine gewisse Infrastruktur. An der Front bauen wir sowieso nicht ab. Dort geht es um Service, um Bedienungsdienstleistungen. Das muss einer von den Differenzierungsfaktoren sein. Und von dort her ist das nicht vorgesehen.
Also, jetzt sind wir ja in der wichtigsten Zeit des Jahres, kann man eben sagen.
Das ist die absolut wichtigste Zeit des Jahres.
Also wie viel Prozent vom Umsatz machen die eigentlich so November, Dezember? Oder müssten die machen?
November, Dezember zusammen im Warenhaus machen etwa fast ein Drittel vom Jahresumsatz im Globus. Also, beim Schild und beim Herrenglobus ist es ein bisschen weniger. Textil ist
gut, also ist eigentlich die entscheidende Saison.
Das ist richtig.
Und die läuft verheerend.
Mässig. Nein, es ist nicht gut. Und es geht noch bis Ende Jahr. Und es wird jetzt jeden Tag wichtiger. Mhm. Bis Ende Jahr, auch die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, die ersten Sonderverkaufstage sind ganz wichtig. Wir haben dieses Jahr kalendarisch zumindest eine gute Konstellation. Die Weihnacht ist an einem Donnerstag. Das heisst, viele machen schon die Ferien und haben dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zum Einkaufen. Also das hilft uns ein bisschen in der ganzen Situation. November war sehr schlecht, habe ich schon gesagt. Dezember sind jetzt erst 2-3 Tage, ist ein bisschen besser. Jetzt hoffen wir, dass da der Steigerungslauf auf Ende Jahr natürlich kommt.
Mhm, aber eben, ist nicht in Sicht. Weil die Leute haben irgendwie so ein Zeitfenster, wo sie dann, sagen wir, saisonale Kleider kaufen und wenn das langsam knapp wird, sagen sie, komm, dann kann ich noch ein bisschen warten. Und der Schrank ist eh schon voll.
Das ist absolut so. Und es gibt einen dritten Faktor. Wir haben jetzt auf der einen Seite über den 15. Januar geredet, wir haben ein bisschen über das Wetter geredet, die Konsumstimmung. Und der ganz grosse Faktor ist noch die Verlagerung ins Internet.
Genau. Und über das werden wir auch noch reden. Reden wir aber gleich noch über die Warenhäuser. Zuerst, ja. Haben die eine Zukunft?
Selbstverständlich. Die Warenhäuser sind schon hundertfach da gesagt worden und ich bin überzeugter denn je, dass gerade die Warenhäuser in der Innenstadt eine grosse Bedeutung haben in Zukunft. Mhm. Weil es die sind, die das Multichannel Retailing mit...
Was? Wie heisst das?
Multichannel Retailing mit dem Internet verknüpfig.
Jetzt lese ich
online.
Aber Multi- und Cross-Channeling.
Ja, das ist klar.
Was sind denn das für Sprüche? Ja. Kannst du mir das erklären?
Was das für Sprüche sind?
Oder? Nein, was es heisst. Multi- und Cross-Channel.
Cross-Channel und Multi-Channel ist eigentlich faktisch gleich. Das heisst, dass man mehrere Kanäle nutzt, um die Ware zu verkaufen. Ein Kanal ist online, der andere Kanal ist offline. Und die Verknüpfung von denen ist eigentlich das Cross-Channeling oder das Multi-Channeling. Und die Warenhäuser haben natürlich dort eine privilegierte Situation. Das sind Erlebnistempel. Also das Fachgeschäft muss sich eine andere Strategie überlegen. Also für Herren Globus und Chill sieht es anders aus als für den Globus. Aber in einem Warenhaus ist es natürlich so, man wird nie nur daheim vor der Kiste sitzen und gar nicht mehr in die Städte hineingehen und etwas erleben und sehen. Und die Warenhäuser sind für das prädestiniert und werden, wenn sie das gut machen, eine sehr, sehr gute Zukunft
haben. Aber
es gibt auch Beispiele, die das schon sehr gut machen.
Aber wenn das so richtig wäre, dann hätten die Warenhäuser einfach mehr gemacht, um die Abwanderung ins Internet zu stoppen oder zu vermindern. Und das haben sie ja nicht gemacht. Und wenn man jetzt schaut, was ja passiert, also jetzt in Zürich, vor allem in der Innenstadt, mit diesen Mieten, die ja unglaublich hochgehen und so, dann wird eigentlich die Verkaufsart immer eigentlich kostenstärker, oder?
Das ist absolut richtig. Aber du sagst, wenn das so wäre, hätten die Warenhäuser mehr gemacht, um die Abwanderung zu stoppen, die ist natürlich falsch. Also es lässt sich ja nicht das Rad von der Zeit zurückdrehen.
Eben, das heisst, es geht runter, man kann es nur verlangsamen.
Nein, man kann davon profitieren, selber einen guten Internetauftritt, das mitnehmen, die Convenience, die angeboten wird, auf dem Netz mitspielen, um sie verknüpfen mit dem Standort. Und da ist in der Tat für mich, und da schließe ich den Globus absolut ein, in der Schweiz bis jetzt wenig Gutes gemacht worden, wenn man da international schaut, wenn man Selfridges anschaut, den Bräuninger in Deutschland anschaut, die sind viel weiter, die machen heute 20% vom Umsatz online und das ist bei uns nicht der Fall, bei keinem Warenhaus.
Also ich habe da ganz ein heftiges Zitat gefunden aus eurer Küche, da sagt jemand, du weißt auch, wer es ist, der Detailhandel verharrt zu oft im Silo-Denken. Das ist also verheerend, im Silo-Denken.
Ja, ja. Das ist nicht falsch.
Was heisst das?
Nein, aber machen wir ein Beispiel. Zalando in der Schweiz macht heute fast 400 Millionen Umsatz.
Okay.
400 Millionen ist gleich viel wie der PKZ, der Schild und der Herrenglobus zusammen.
Mhm.
Zalando gibt es seit 5 Jahren. PKZ, Schild und Herrenglobus gibt es seit fast 100 Jahren.
Gut.
Und online und offline.
Die Frage ist, wie lange es noch gibt.
Ja, die gibt es alle noch lange.
Die gibt es alle noch lange.
Ja.
Okay, gut, okay. Also nein, aber trotzdem, Silo-Denken. Was heisst Silo-Denken?
Ja, Silo
ist verheerend. Im Silo, das ist keine Erlebniswelt, oder? Das Gegenteil von einer Erlebniswelt.
Genau. Aber das ist auch eine generelle Aussage über den Detailhandel und nicht spezifisch über den Globus oder über die Warenhäuser.
Ja, aber trotzdem, die Warenhäuser, oder die Modehäuser, gehen wir mal zu denen, die versuchen, die etwas zu machen. Gerade an der Bahnhofstrasse, zwei haben den gleichen Weg genommen. Modissa und PKZ mit Restaurant oben, also richtig so schicki-micki, versuchen eben das Erlebnis noch zu verstärken. Kostet unglaublich viel Geld, oder? Bringt es das dann aber auch?
Also ich finde, die haben das toll gemacht, sind tolle Restaurants dort oben. Was bringt
das für den Umsatz?
Müsstest du jetzt den Herrn Burger einladen und ihm fragen, was das für den Umsatz
aber
bringt?
Aber schaut doch, was der Konkurrent macht.
Ja, also normal, die Restaurants funktionieren sicher, die geben eine Belebung. Ich glaube, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, man muss heute dem Kunden mehr bieten, um einfach nur Kleider herzuhängen. Das lange nicht. Das kann ich wirklich im Internet auch. Und es braucht eben ein Erlebnis. Und das ist eben der Vorteil vom Warenhaus. Wir haben das Restaurant schon drin. Wir haben das Erlebnis schon drin. Wir müssen nicht etwas, was wir bis jetzt nicht hatten, zusätzlich schaffen im Globus. Wir haben von der Delikatesse über Weihnachtsaufzüge. Wenn man da durchläuft, das ist ein pures Erlebnis. Und die anderen, die Fachgeschäfte, die müssen sich natürlich Gedanken machen, wie bilde ich eine Frequenz, wie biete ich etwas, dass die Leute überhaupt zu mir kommen.
Eben. Und da fragt man sich, was sind die richtigen Methoden, die aber ein bisschen noch näher am Verkauf sind, als jetzt einfach das Restaurant abmachen, wo man gerade mit dem Lift rauffahren kann.
Ja, nichtsdestotrotz generiert das sicher eine Frequenz. Die Restaurants in sich funktionieren meines Wissens gut. Sie sind einmal immer voll, wenn ich dort etwas essen will. Ich gehe dort jemanden schauen. Es sind natürlich auch zwei hervorragende Gastronomen, der Beklar und der Hiltl. Also, das ist nicht etwas Dummes.
Also ich komme ja in dieser Frage eigentlich ja nicht raus. Ich habe zum Beispiel dich das letzte Mal gefragt, wieso kaufen so viele Leute Schuhe online? Würde mir nie im Leben einfallen. Offenbar fällt das immer mehr Leute ein. Ja. Weil eben Zalando hat, glaube ich, den Umsatz letztes Jahr von 320 Millionen wird es zu 400 Millionen in der Schweiz. Gibt dir das nicht zu denken?
Doch, das gibt mir natürlich zu denken. Aber es bringt dir nichts, wenn es mir zu denken gibt, sondern die Antwort darauf ist, wir müssen...
Aber nein, das heisst, die Erlebniswelt ist einfach nicht so stark.
Nein, die Erlebniswelt ist selbstverständlich. Der Gesamtmarkt ist ja nicht die 400 Millionen von Zalando. Der Markt im Internet wächst zurzeit massiv stärker als der stationäre Markt. Und die Erlebniswelt muss weiterhin ein Grund sein, dass die Leute eben auch in die Innenstädte kommen, dass da wieder etwas passiert. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Pendel zurückschlägt, das Internet zurückgeht und die Warenhäuser mit dem stationären wahnsinnig boomen, sondern die Lösung muss sein, dass die Online-Shops von den Warenhäusern, die stationären stärker werden, die 400 Millionen von Zalando, die gehören nicht Zalando, da holen wir uns einen Teil wieder zurück.
Aber, die holen den zurück, wie?
Ja, mit Internet. Natürlich, der kommt, der Online kommt, der ist nicht wahnsinnig treu.
Ja.
Der surft rum, der schaut, wo, wie, was. Und sobald du... der Unterschied zum Offline ist vor allem auch im Marketing, in der Werbung. Das hat einen sehr starken Zusammenhang.
Das macht Zalando sehr stark, ja, das machen die natürlich nicht.
Bis jetzt noch nicht.
Eben, aber das heisst, die geben ja den Markt eigentlich frei, dass da neue reinkommen, sich dann können etablieren, wenn die Treue nicht so gross ist, wie man vielleicht kann meinen. Aber das dann aufzuholen, ist dann vielleicht doppelt so teuer.
Es ist sicher schwieriger. Wir haben nur mal den Vorteil, dass wir Läden haben. Wir können natürlich die Werbung über den stationären Laden machen. Wir können die Sachen verknüpfen. Das ist ein Vorteil. Wir können dort Flyers abgeben. Wir haben die Frequenz jeden Tag mehrere Hunderttausend über alle Standorte gezählt. Das ist ein Vorteil gegenüber Zalando. Aber das erste Mal, bevor man richtig in die Marketing-Schiene hineingeht und dort investiert, muss das Produkt stimmen. Und das Produkt, also, meine ich den Online-Shop.
Was kostet
in sich,
das? Was kostet so einen Online-Shop zu machen?
Das ist weniger eine Frage. Wir haben ja einen Online-Shop im Globus. Wir haben auch einen im Schild. Im Schild funktioniert ein bisschen besser.
Ja, aber sie sind immer noch im einstelligen Bereich.
Ja,
oder?
Das ist so.
Das sind, glaube ich, 40 Millionen, oder? Ist eigentlich nicht der Haufen. Es sieht nicht so nach grossem Wachstum aus.
Nein, es ist richtig. Wir haben dort noch ein grosses Potenzial voraus. Wir sind jetzt dann langsam parat mit dem Shop. Da braucht es ein bisschen Erfahrung. Man muss wissen, wie ist die Kundenführung im Shop. Und eben, was wir nicht vergessen als Stationäre, ist es unsere Aufgabe, den Shop zu verknüpfen mit dem Laden. Mhm. Das heisst, ich habe einen kleinen Standort, die Verkäuferinnen mit dem iPad unterwegs und statt nur eine Farbe kann sie im Shop auf 4 oder 5 Farben ein Glarus zugreifen. Und das ist ein Vorteil für den Kunden, der eins probiert, kann fühlen, den Kaschmir spürt, die ganze Haptik vom Produkt und nachher online sieht, oh, da hat es noch die Farbe und ich kann die direkt bestellen und die ist in Kürze.
Das ist einfach eine Art Lieferdienst für Leute, die in den Laden kommen, mehr nicht.
Ja, nein, das ist natürlich, im Laden hat er vorher 1000 Mal von einem gehabt und heute hat er 1000 Mal, wo er physisch sieht. Und die Zukunft ist, dass er einen Spiegel hat, neben ein Mobile Mirror, also ein Spiegel, wo ein Screen ist, wo man sich in dem Teil noch sieht.
Aber ist nicht eure Kundschaft, oder die von PKZ, oder die von Modissa, das ist gar nicht Online-Kundschaft, auch nicht die zukünftige. Das wären eher ein bisschen die Jungen, die das machen. Und traditionelle Modehäuser, sage ich mal, an der Bahnhofstrasse mit unglaublich hohen Kosten, die dann das Gefühl haben, okay, wir holen es jetzt auf im Online, die finden gar nicht irgendwie, dass ihre potenzielle Klientel abfährt auf das.
Das ist nicht richtig. Wir haben, also jetzt ist die Frage, was mit uns meinst. Im Globus Warenhaus haben wir...
Aber sage ich jetzt von diesen traditionellen Zürcher grossen Warenhäusern oder auch Shops und so, wo vielleicht auch Frauen ab 40 gehen, kaufen, dass die dann eben die Einbussen, die er erleidet, im Online wieder wettmachen können und dass man dort investiert an einem Ort mit der Hoffnung, das kommt dann wieder zurück, aber das ist gar nicht die Kundschaft, die online geht. Das ist meine Frage.
Es ist in der Tat so, dass natürlich die Online-Kunden, wir kennen die ja, Bischil, wir haben die Dinge, die sind jünger als die stationären Kunden. Das ist richtig. Sie sind nicht so viel jünger, also ab 40 sind sie dann noch lange dabei, aber es hört, irgendwann bricht es ab. Also über 60 hast du nicht mehr wahnsinnig viele Online-Kunden im Textilen. Aber was so ist, wir haben zwei Drittel der Online-Kunden, die auch Offline-Kunden sind. Also zwei Drittel, die online bestellen, gehen nachher auch in den Laden und tauschen um oder sind auch schon im Laden gewesen. Und das zeigt, dass die Verknüpfung eigentlich funktioniert. Und es zeigt etwas Zweites. Wir wollen ja auch die Jungen wieder. Wir haben ja von den Jungen verloren, weil die teilweise ins Netz abgewandert sind. Und mit einem guten Internetauftritt und dem stationären funktioniert es dann eben auch so, dass die wieder affiner werden und die Produkte und das Angebot auch sehen.
Oh, das ist die Hoffnung?
Nein, das ist nicht die Hoffnung. Das funktioniert bereits so, es ist einfach noch zu wenig.
Wir also haben man weiss ja online, wo ja im, glaub ich, im deutschsprachigen Bereich und in anderen Bereichen vielleicht auch noch ziemlich führend ist, die machen keinen Gewinn. Weil das ganze Online-Zeug mit all diesen Retouren und Reklamationen etc. ist so aufwendig, dass man zwar viel Wellen macht und Aufwand macht und auch Umsatz macht, aber keinen Gewinn produziert. Jetzt gehen wir in eine Branche, in der eigentlich Gewinnmargen relativ beschränkt sind.
Also, es ist so, dass gerade in der Schweiz die Aussage natürlich falsch ist.
Ah ja?
Wir machen es sogar beim Schild jetzt.
Ich rede jetzt mal von Zalando, das stimmt.
Die machen keinen Gewinn.
Die wachsen und wachsen und wachsen und machen Werbung und machen keinen Gewinn.
Ja, aber die
und das sieht ein bisschen aus wie Heuwände.
In der Tat mag das so erscheinen, nur die haben natürlich das Ziel Wachstum. Und deshalb investieren sie gigantisch ins Marketing, in die Werbung und wachsen. Wenn die das Marketing abstellen, würden die sofort Gewinn machen.
Ja.
Machen sie nicht mehr den gleichen Umsatz, ist klar. Aber das Wachstum, die wollen im Moment, ich bin ein Wachstum und nicht der Gewinn im Fokus. Es gibt in der Schweiz, muss man einfach sehen, einen Online-Shop, da hast du recht, hat sehr hohe Kostenfolge. Aber wie du vorher richtig gesagt hast, wir haben in der Schweiz hohe Mietkosten, wir haben hohe Personalkosten, das ist beim Online nicht. Also wir sind von der Kostenstruktur her so, dass online, du hast dort die Retouren und die Logistik kostet das und Marketing kostet das, aber beim stationären Stück weit auch. Also mit unserer Kostenstruktur ist es sehr schnell möglich, im Online Gewinn zu machen.
Aber andererseits, wenn du einen Konkurrent hast, der nur auf Umsatz geht, wo sagt, okay, ich mache auch tiefere Margen und das ist, nehme ich in Kauf, etc., vielleicht sogar einen kulanteren Service, etc., dann wird das auch für euch zu einer Herausforderung,
also,
oder?
Also, ich will mir nie anmassen zu sagen, es ist keine Herausforderung.
Nein, aber gegen so einen müssen anzutreten, ist doch unangenehm. Weil der sagt, komm, okay, ich mache dann den Gewinn vielleicht in 5 Jahren oder gehe nochmal an die Börse und noch ein drittes Mal und ein viertes Mal, das weiss man, das sind die Leute, die dahinter stehen, die denken so, bis dann habe ich einfach so viele Milliarden Umsatz und der Rest interessiert mich dann nicht mehr.
Ja, du hast recht, das ist unangenehm. Aber nur weil es unangenehm ist, ist es natürlich noch lange nicht so, dass man nicht antreten. Und da ist jetzt eben der Vorteil, du hast meine Einleitung gefragt, was anders ist. Da bin ich jetzt sehr froh, dass wir Migros im Rücken haben. Und dass wir einen Online-Shop auf die Beine stellen können, wo wir den Schnauf auch haben, um den richtig zum Fliegen zu bringen und um dort dann auch anzutreten. Und ja, es ist unangenehm. Ja,
einfach Migros muss euch auch geben?
Nein, weil natürlich Migros nicht im ersten Jahr, gerade wenn der Online-Shop, das ist eine Aufbauarbeit. Weil die nicht im ersten Jahr gerade schauen, wie irgendein Private Equity-Haus oder jemand sieht, oh, die Rentabilität ist aber ungenügend. Online ist Aufbauarbeit. Das geht einen Moment, bis es ist. Und das Schöne ist ja, dass es Warenhäuser gibt, wo es funktioniert.
Aber gleich, ich habe mir die ganze Geschichte natürlich ein bisschen zu Gemüte geführt. Ganz am Anfang, wo online kam, hat man auch in San Francisco irgendwelche Lebensmittel rumgefugelt und so. Das war also nicht effizient gewesen. Und die Migros hat das auch angefangen. Und Le Shop gibt es seit wie vielen Jahren? 10 Jahre? 15 Jahre?
Ja,
und macht einen lächerlichen Umsatz, oder? Irgendwie geht das dann doch nicht. Man hat einfach das Gefühl gehabt, wie in der Medienbranche, wenn es anderen nicht geht, dann machen wir online und dann haben wir die Lösung für alle Probleme. Falsch.
Ja, also das ist jetzt eben, ich glaube, das, man muss das sehr differenziert anschauen. Ich kann zu löschen, ob zu wenig Auskunft geben im Detail.
Wie viel machen die Umsatz?
Ja, irgend um die 200 Millionen.
Knapp. 200 Millionen, Migros sonst macht generell?
16 Milliarden im,
also,
im
gut,
in
das
dem Bereich.
Gut, das heisst etwa 1%.
Ja. Also es ist noch nicht wahnsinnig viel, da gebe ich dir recht.
1% vom Gesamtumsatz. Ja.
Das ist bei Coop übrigens nicht anders.
Ja klar, nehme ich auch an. Aber das heisst irgendwie, die Erwartungen, die man hatte, die sind nicht eingetroffen. Und die Wachstumsraten in diesem Bereich sind auch nicht so hoch oder so gigantisch, dass sich das bald wird ändern.
Ich bin nicht der Meinung. Aber ich kann wirklich nicht zu löschen, ob Auskunft geben, weil ich dort die Fakten zu wenig kenne.
Aber wie sind denn bei euch Wachstumsraten?
Die sind gigantisch.
Gigantisch? Ja, also von 0 auf 1?
Nein,
ist gigantisch.
Ja. Nein, wir verdoppeln momentan den Umsatz
eben von
jährlich.
Von 20
so,
Millionen auf 40 Millionen.
Wir werden dort aber noch beschleunigen. Aber es zeigt ja, die 400 Millionen, die Zalando in der Schweiz macht, ja, die kommen ja nicht von ungefähr.
Die kommen von euch.
Und ein Teil sicher auch. Und das zeigt ja, dass es den Markt gibt. Der ist ja nicht erfunden. Mhm. Und dass es ein Selfridges in London herbringt, dass es andere im Internet herbringt, das zeigt ja auch, dass die Verknüpfung, das sind ja nicht Hirngespinste. Und ich glaube einfach, wir stehen wirklich an der Schwelle zu einer Digitalisierung. Das ist wie die Industrialisierung von 150 Jahren. Da ist Online-Job ist eine Geschichte. Das geht, setzt sich in den Läden rein fort. Und die Entwicklung, ob ich die jetzt persönlich gut finde oder mir gewünscht haben, dass ja, das
die Frage stelle ich mir.
Nein, ich kaufe mir die Schuhe nicht online-mässig. Ja. Ich kaufe mir online, muss ich sagen, kaufe mir alles, was Bücher, technisch CD ist und auch Basiskleider. Also immer wieder mal Jeans oder Dinge. Also ich kaufe gewisse Sachen, die Schuhe nicht. Die Schuhe probiere ich
lieber. Schuhe im normalen Detailhandel, die sind ja massiv eingebrochen. Also müssen das sehr viele Leute machen, online-mässig kaufen.
Ja, also Schuhe ist einer von denen Märkten, der sehr gut funktioniert, online-mässig. Das ist absolut richtig.
Aber wenn du sagst Warenhaus, ich glaube, die Zukunft vom Warenhaus, wenn man jetzt zum Beispiel nach Deutschland schaut, Warenhäuser sind dort in einer Megakrise, oder?
Ja, nein, nicht generell.
Karstadt und alle heissen.
Karstadt,
und
KDW.
Kaufhof.
Group.
Die sind ja von einer Krise, die alle machen zu, etc. Jetzt sieht man auch, kommt man reden, nachdem wir ein bisschen Musik gemacht haben, über die traurigen Sachen, alle die pleite gegangen sind. Also hören wir als nächsten Titel.
Brilliant Disguise von Bruce Springsteen.
Just as you turn away, I saw you last night.
mir ist der Thomas Herbert. Wir reden über Detailhandel. Ein paar berühmte Namen sind schon weg. Bernice macht es definitiv zu. Das war eine ziemlich lange Leidensgeschichte. Fein Kaller ist weg. Dann Companies hat auch zugemacht. Das sind wie viele Läden gewesen?
Etwa 20.
Vögele von einer Krise zur anderen, oder? Ist auch mir gerade dabei. Redest du dort eigentlich auch mit?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Das willst du nicht anlangen.
Ich kann nicht überall mitreden.
Ja, das willst, bist aber froh, dass du das nicht machen musst. Aber eben, kommt das eigentlich irgendwie noch mehr in Gang, dass da irgendwelche Firmen einfach den Schirm zumachen
müssen? Ja, das glaube ich schon. Das wird sicher noch mehr in Gang kommen. Der Markt ist unbarmherzig und es gibt die Veränderungen und die Verschiebungen. Und da drücken natürlich, oder das sind alles Lokale gewesen, die du jetzt aufgezählt hast. Und die Vertikalen, das sind die, die selber die ganze Wertschöpfungskette in der Hand haben, wie H&M, Zara.
Die wachsen eigentlich.
Die wachsen, die drücken auf die Märkte. Und das ist ja das Traurige, wenn du...
Also hast du einerseits online, andererseits die H&Ms
ja, und... und die Marken selber. Hugo Boss macht heute selber Läden auf. Und Lacoste macht selber Läden auf.
Aber muss es rendieren, offenbar, wenn
ja,
es das machen.
Ja, das ist immer, wenn einer die ganze Wertschöpfungskette in der Hand hat, dann rentiert das. Und die Entwicklung wird sich fortsetzen. Irgendwann haben wir in der Innenstädte, in Rom, in Paris, in New York, überall die gleichen Läden.
Ja,
aber es gibt eine grosse Ausnahme, die Warenhäuser.
Ja.
Die gibt es nämlich überall und die sind nie vertikal. Und darum gibt es auch eine Zukunft
von Warenhäusern. Gut, aber die sind ja Shop in Shop und so. Da findest du einfach die gleichen Marken einfach im dritten Stock.
Nein, also ein Harrods unterscheidet sich von einer Galerie Lafayette und ein Breuninger unterscheidet sich von einem Globus. Also da, Warenhäuser, die nehmen den Lokalkolorit.
Es werden ja Zahlen umgeboten, wie viel die Umsätze zugegangen sind die vertrauenswürdig oder wird da schaurig viel gelogen?
Ich weiss nicht. Also je nachdem, es gibt ja die offiziellen Zahlen vom Bundesamt für Statistik, ja. Es gibt da verschiedene Panel und Parameter. Also
das hat geheißen, ich glaube 3% im ersten Halbjahr, jetzt so wie du das sagst.
Im ersten Halbjahr war es sicher nicht mehr gewesen.
Und jetzt im zweiten Halbjahr?
Im zweiten Halbjahr ist es wahrscheinlich eher etwa bei 5%.
Also und das tut dann wirklich weh, wenn sich das eben kontinuierlich weiter... Jetzt eben die internationalen Marken, du hast das erwähnt, die grossen Marken wie H&M und wie heissen die alle?
Zara. Mango,
genau. Wie sie alle heissen. Ja. Also meine Tochter kennt die besser als ich. Die geht dann auch posten und die nehmen euch irgendwie doch mehr weg. Während ihr also irgendwie zurückgeht, könnt ihr eigentlich immer stärker in Martin.
Also das ist sicher ein starker Markt. Muss aber sehen, ist preislich ein bisschen anders positioniert. Hat auch eine andere Ausrichtung. Der Servicegedanke ist dort anders. Und von dort her ist das, das ist ein Unterschied.
Aber wieso könnt ihr da nicht mithalten? Die kaufen ja die gleichen Produkte in China oder in Vietnam oder in Bangladesch.
Wir kaufen weder in Bangladesch noch in Vietnam.
Das muss ich richtigen. Aber in China nicht?
Wenig. Okay. Wir kaufen im Fernost
alle Schweizer Waren?
Auch nicht so viel, aber in Europa. Hauptsächlich Europa. Ja. Und der Punkt, warum wir nicht mithalten können, ist relativ einfach. Wenn ich dort hingehe und etwas kaufe, dann nehme ich 500 pro Farbe. Mhm. Wenn einer kommt vom H&M, nimmt er 150'000 pro Farbe. Und das ist natürlich dann preislich ein Unterschied. Wir haben zum Teil Einkaufspreise, die über dem sind, wo die Verkaufspreise vom H&M sind. Also das ist vom Volumen her nicht möglich, mit denen mitzuhalten.
Darum finde ich das also eine ziemlich unangenehme Marktsituation. Da wäre ich nicht so happy. Da musst du einfach viel teurer sein am Schluss. Ja. Ist ja logisch.
Aber das ist teurer, ist nicht unbedingt schlechter.
Du musst natürlich teurer fürs Gleiche.
Nein, du musst eben nicht das Gleiche machen. Ja. Wenn du natürlich ein Produkt, eben, du hast von der Schweiz erwähnt, wir produzieren mittlerweile wieder in der Schweiz. Wir haben eine ganze Linie, die wir in der Schweiz machen, wo das Produkt vernünftig ist. Weil das geschätzt wird. Weil Schweizer Hemden beispielsweise, haben wir für irgendwie 150 Franken ein Schweizer Hemd, das im Appenzell gemacht wird, basishemdenweise, das funktioniert hervorragend. Ist ein Produkt, wo man Garantie gibt, dass kein Knopf abgeht. Also da hat es x Sachen,
wo ist es dann wirklich besser als einfach in China? Ja. Könntest du auch Knöpfe annehmen, mittlerweile?
Ja, aber dort geht es natürlich um die Menge. Und wenn natürlich, oder Primark ist ja die Speerspitze dort. Ja. Ein Hemd für 5.90 Franken im Verkauf, da muss einfach keiner mehr das Gefühl haben, dass der, was gemacht hat, vernünftig entlöhnt worden, sage ich. Da muss keiner mehr das Gefühl haben, dass das qualitativ hervorragend ist.
Nein, das erwartet auch niemand.
Ja, ganz genau.
Der dreht es fünfmal und rührt es weg.
Genau. Und wir bieten ein anderes Hemd. Wir bieten ein Hemd, das qualitativ verhebt.
Aber jetzt höre ich gerade, dass das Luxussegment eigentlich am stärksten eigentlich gebeutelt ist von dieser Situation.
Das ist in der aktuellen Situation sicher richtig. Ob es immer so bleibt, ist eine andere Frage. Aber ein Hemd für 150 Franken ist dann noch nicht Luxus.
Wo ist denn ein Hemd, ein Luxushemd?
Ab 200, 250 Franken. Franken. Ist dann wirklich
okay, Luxus. Aber generell, die Luxusbranche, ich habe da gehört, Creator, Branche, etc., die haben echte Probleme. An was liegt es, also, dass die Russen natürlich kein Geld mehr haben und nicht mehr in die Schweiz kommen, ist das eine, aber es muss sicher noch andere Gründe haben.
Also in der Schweiz leidet das Segment sehr stark, das hast du recht. Das hat zwei Hauptgründe. Das eine ist, dass die einen nicht mehr in die Schweiz kommen, das ist richtig. Und das andere ist natürlich dort direkt der Euro. Weil dort die Preisdifferenz am grössten ist. Oder wenn ich einen Mantel habe für 3'000 Franken und der ist 20% günstiger, dann ist die Differenz 600 Franken. Mhm. Und für 300 Franken ist sie 60 Franken. Also okay. Der kommt, schaut eben trotz allem auch auf den Preis und die sind dort stark unter Druck.
Als ich aufgewachsen bin, das ist sehr lange her, hat es am Ende Januar den Ausverkauf gegeben. Das ist dann aufgeweicht worden. Was haben wir jetzt für eine Situation?
Das ist, früher ist ja der Ausverkauf amtlich bewilligt. Da müssen wir Bewilligung machen.
Und
ich wünschte mir die Amtl Zeit. Ja, ganz genau. Ich wünschte mir die Zeit fast zurück, dass der Staat wieder Kontrolle übernimmt und sagt so. Weil es ist ein Wahnsinn. Wir haben noch nie Schnee gehabt und jetzt startet dann der Ausverkauf von den Winterartikel. Mhm. Im Winter ist es noch relativ klar, da warten die meisten bis Weihnachten. Das heisst, nach Weihnachten, am 27. Dezember, startet es, was immer noch viel zu früh ist. Das Jahr ist es aber in der Tat so, dass natürlich die erste schon angefangen haben, weil die Entwicklung schlecht war, weil sie hohe Lager haben und jetzt da reagieren. Und ich finde das persönlich schade in der Weihnachtszeit.
Ja, klar.
Mit der roten Schindel, da kommt bei mir keine Weihnachtsstimmung auf, da kommen keine glänzigen Augen.
Ja, du, aber um deine glänzigen Augen geht es nicht, sondern um die von den Kunden, die günstiger können einkaufen können. Und die lesen überall Sale oder was immer da steht. Also, man hat das Gefühl, überhaupt weltweit, sagt überall alles immer an Sale, oder?
Ja, das Gefühl ist nicht völlig falsch. Und das ist sicher eine grosse Problematik. Ja. Aber wir versuchen uns der ein bisschen zu entziehen.
Ja, machen das nicht im Globus?
Nein, im Globus tun wir die Weihnachten hochhalten. Die Stimmungswelten, die gerade jetzt ist für uns natürlich eben die wichtige Zeit, die Delikatessen, die Weihnachtsschmuck.
Ist ja klar.
Das ist Erlebnis.
Genau. Und es ist also nicht günstig, ein Globus?
Ist Qualität.
Logisch, ist ja klar. Die Qualität, aber immer
ein Verhältnis zum Preis. Qualität hat einen gewissen Preis.
Machen wir ein bisschen Musik und tun das ein bisschen sinken und setzen lassen. Qualität hat einen gewissen Preis. Was ist der nächste Titel?
Made of Orleans von OMD.
Bei mir ist Thomas Herbert, er ist eben Chef der Globus Group, hat aber noch einen Laden gehabt, oder eine Ladengruppe, zusammen mit seinem Partner geheißen Intimissimi Calcedonia. Die haben jetzt verkauft oder müssen verkaufen.
Wir haben sie zurückverkauft, die Italiener. Das ist das Mutterhaus, wo das Franchising gegeben hat.
Die machen Unterwäsche und Strumpfwaren und so. Das ist auch in der, was soll ich sagen, im Rückwärtsgang. Die Leute haben weniger Unterwäsche. Nein, die haben es gleich viel, aber sie haben noch die Heimbar.
Ich hoffe nicht, dass sie weniger noch haben. Nein, das ist so, wir haben das ja aufgebaut. Also wir haben nur während zwei Jahren das Franchising gehabt, haben in dieser Zeit 25 Läden aufgemacht und haben eigentlich von Anfang an mit den Italienern abgemacht gehabt, nach zwei Jahren schauen, weil sie haben parallel auch eigene Läden aufgemacht gehabt und da hat es eigentlich verschiedene Szenarien gegeben. Eins ist, sie übernehmen unsere, das andere ist, wir übernehmen ihre. Und in dem Sinn haben wir uns da getroffen. Es ist aber im Grundsatz richtig, dass es ein schwieriges Business ist, ein Franchising in der Schweiz zu betreiben.
Und warum?
Weil bei einem Franchising wollen zwei verdienen. Mhm. Der Franchise-Nehmer und der Franchise-Geber.
Der, der die Ware liefert und du. Genau. Und dann ist da natürlich der Preis, Spanien, wo man kann irgendwie noch ein bisschen kutschieren, ist relativ klein.
Das ist so. Ja, das ist so. Bei unseren Löhnen und bei unseren Mieten ist das ein schwieriges Business.
Also bist du noch rausgekommen? Hast du noch mal gut verkauft? Ja, aber hättest du auch lieber vor zwei Jahren verkauft?
Ja, vor zwei Jahren haben wir sie nicht gehabt. Wir haben erst aufgebaut. Wir haben dort nur drei Läden gehabt. Das ist keine Option.
Aber haben wir viel investiert in dieser Zeit?
Ja, ja.
Kommst du noch einigermaßen raus?
Ja, ja. Am Schluss des Tages haben wir ein paar Arbeitsplätze, ein paar Jobs geschaffen, ist eine gute Geschichte.
Eben, Arbeitsplätze gibt es ja noch beim Globus und die sollten ja erhalten bleiben. Da bist du eigentlich per se, vom Mensch her, wo du bist, eher Optimist, dass es irgendwie eine Kurve kratzt,
ja,
oder?
Ganz sicher. Ja. Also, wir werden die Kurve kratzen, bin ich 100% überzeugt. Das Warenhaus wird eine grosse Zukunft haben und ich bin extrem froh um die Leute, die jetzt in der Weihnachtszeit täglich da sich abmühen und einen wahnsinnigen Einsatz geben. Und dann ist es natürlich manchmal ein bisschen frustrierend, wenn die Resultate nicht so sind, wie wir es alle gerne hätten.
Aber eben der Rückgang, der jetzt eben schon ein paar Jahre geht, das ist ja nicht nur vom Januar her, es ist ja ein Rückgang, der länger schon irgendwie anhält. Hast du das Gefühl, dass der auch das nächste Jahr weitergeht?
Ja, das habe ich das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird. Ich habe das Gefühl, die Verlagerung wird sich fortsetzen. Ich habe das Gefühl, dass, dass nicht plötzlich alles boomt, sondern wir werden sicher auch in Zukunft grosse Herausforderungen vor uns haben. Wir werden die meistern.
Eben, genau. Und darum braucht ja Globus, wie heisst, einen durchsetzungsstarken Unternehmer. Und das bist du. Danke vielmals, Thomas Herbert. Ich habe das Gefühl, eben, da der Spirit ist noch da und lass dich nicht unterkriegen. Was ist der letzte Titel?
«Paradise is Here» von Tina Turner.
Ist es Zufall, dass der kommt? Nein.
Das ist ein Titel, den ich sehr gerne habe und den ich finde, das ist. Und gerade in der jetzigen Weihnachtszeit sollten wir uns das immer wieder mal vorhalten.
«Paradise is Here». Das war der Doppelpunkt, der erste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Compromise.
IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.